Auch von mir noch einmal ein herzliches Willkommen und einen guten Morgen euch, die ihr euch habt einfinden lassen zum Gottesdienst, zum Eröffnungsgottesdienst der Allianz Gebetswoche mit diesem starken Thema Gott ist treu. Muss ich eigentlich da irgendwas zu sagen? Euch, die ihr heute gekommen seid, ist uns das nicht bewusst, bekannt, Gott ist treu. Wir hören das so oft. Gucken, ob ich das hier auch. Gott ist treu. Was machen wir damit? Diese Treue, und wir wollen heute da den Anfang setzen, ist ein Fundament für unseren Glauben. Darauf können wir sicher stehen in einer Zeit, die schon ziemlich wackelig ist, wo es drunter und drüber geht, rauf und runter, und eigentlich wissen wir nicht so genau, wo will diese Welt hin. Aber wir dürfen ein Fundament haben. Ich finde das auch gut. Okay, das ist jetzt keine falsche Folie. Das ist nochmal anderthalb Wochen zurückgeschaut. Wir haben uns mit der Jahreslosung beschäftigt und Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Was ist das? Ein griffiger Vers. Das ist so ein Vers für die Hand, sage ich mal. Hier, das sind gerade mal 5 Worte. Siehe, das ist wichtig. Achtung, jetzt kommt etwas, das müsst ihr hören. Ich. Und das ist derjenige, der das gesagt hat. Gott spricht. Ich habe eine Information für euch. Und er sagt, ich mache. Ich bin dran. Ich bin am Arbeiten. Ich sitze nicht, wie das schon mal so irgendwo kommuniziert wird, auf den Wolken. Und schau mal runter, was passiert. Nein, ich mache. Und ich mache alles. Nicht nur ein bisschen und nicht nur hier und da. Ich mache alles. Und ich mache alles neu. Und mit diesem Gott, so haben wir das zum Jahresanfang uns gesagt, dürfen wir in dieses neue Jahr starten, dürfen wir durch dieses neue Jahr gehen. Und wir sind ja auch schon mal der Meinung, jo, es müsste dringend alles neu gemacht werden. Was ist das, ein starker Zuspruch für Menschen, die mit Gott, mit Jesus Christus unterwegs sind? Was ist das für eine Ermutigung, so in ein neues Jahr zu gehen, wo wir eben nicht wissen, was jeden Tag auf uns zukommt, vorbeischleicht oder einstürmt? Das ist eine Zukunftsperspektive, auf die wir als Christen zuleben. Das ist Glaubenshoffnung für jeden neuen Tag, gegründet in diesem Ich, in Jesus Christus. Christen haben eine Zukunft. Christen haben Hoffnung, und das sollen wir leben, und das darf und das soll die Welt an uns erkennen. An dieser Stelle liebe Grüße von unserer Mutter. Anke und Andi haben die am 29. auf Anraten der Ärzte ins Krankenhaus gefahren. Und dann war anschließend klar, Lungenentzündung, Influenza A, und es ging ihr richtig schlecht. Und wenn ich dann noch so ein bisschen weitergehe, unser lieber ehemaliger Hausarzt, der ist dann ziemlich direkt auch und sagt, ja, Lungenentzündung und 89 Jahre. Ja. Am Freitag ist sie umgezogen in die Kurzzeitpflege, um sich wieder aufpäppeln zu lassen, um nach Hause zu kommen. Wir waren gestern Nachmittag da und dann sieht man doch so, ich sag mal, ein Häufchen Elend. Da ist noch viel Aufpäppeln notwendig. Aber aus diesem Häufchen Elend kommt dann nicht raus, oh, ist Elend. Alles schlimm und alles schlecht. Und du kommst ins Gespräch und redest mit ihr. Und du merkst plötzlich, da ist Zukunft, da ist Hoffnung. Da ist nicht ein Festmachen am Hier, müsst aber jetzt alles machen, tun und wie auch immer, sondern ein Ruhen in diesem Gott, der gesagt hat, ich mache alles neu. Christen können nach vorne schauen und da ist, auch wenn wir es erstmal so feststellen würden, eben keine schwarze Wand. Da ist kein ungewisses Irgendetwas. Christen haben ein sicheres Fundament für ihr Leben und über das Leben hinaus. Der Impuls für den heutigen Tag, Friedhelm hat das Heft von der Allianz für diese Woche angesprochen, lohnt sich reinzuschauen, wirklich. Der beginnt wie folgt. Einmal zurück, wir sind noch nicht. Gleich, danke. Das Fundament unseres Glaubens liegt nicht bei uns selbst. Auch ist der Mensch nicht das Zentrum des Universums. Und ich weiß nicht warum, aber so manchmal huschen Gedanken durch meinen Kopf, die weiß ich nicht, wo sie herkommen, aber ich habe dann so gedacht, mit mir, meiner, mich, alles andere zählt hier nicht. Das kriege ich als Lebensgrundlage nicht definiert. Das funktioniert nicht, um es als Lebensgrundlage für gelingendes Erleben heranzuziehen. Mir, meiner, mich. Und es funktioniert erst recht nicht, wenn wir sehen, dass Menschen auf Gemeinschaft angelegt sind, auf ein Miteinander, nicht auf ein mir, meiner, mich. Und selbst wenn ich es versuche, und das mache ich mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle, mir mit meinen Ellenbogen etwas Freiraum zu schaffen, und manchmal sind die Ellenbogen auch nicht die hier, sondern es können auch böse Worte sein, dann muss ich doch ehrlicherweise eingestehen, dass meine Ellenbogen bei den Menschen um mich her oft in den Rippen, vielleicht auch schon mal im Gesicht oder sonst wo sind und dort nicht für Wohlgefallen sorgen. Freiraum zum Leben, Sicherheit und ein solides Fundament, die müssen außerhalb meiner selbst angelegt werden. Vielleicht ein schräger Satz, aber ich dachte, das hört sich gut an. Und weil ich das so für mich gedacht habe, habe ich anschließend weitergedacht, wir machen uns da jetzt mal auf die Suche. Auf dieses außerhalb meiner selbst. Welche die Öffentlichkeit prägende Figur käme denn da so als Sicherheitsgarant in Frage? Also wenn es jetzt klackern würde im Hirn, ich würde es, glaube ich, hören. Ihr seid da alle schon am Überlegen, wer, ja, aber so wirklich einen Namen, habt ihr einen? Da gab es mal vor einigen Jahren einen kleinen Politiker, und ich mache keine Politik hier, der hat mit voller Überzeugung gesagt, die Renten sind sicher. Also ich sage jetzt mal, die Älteren unter uns, und da zähle ich mich dazu, die wissen, wer es gewesen ist, Norbert Blüm, und der war davon überzeugt. Die Renten sind sicher, der hat dafür gearbeitet als Minister, der hat sich dafür eingesetzt. Aber das heute zeigt doch, dass man da so seine Zweifel haben darf. In welcher Nachrichtensendung kommt das Thema Renten nicht vor? Und immer auch mit diesem Zusatz, wir müssen was machen, die sind nicht mehr sicher, wir kriegen es nicht gestemmt. Wenn wir noch nicht einmal die Rente als sicher einstufen können, wie wollen wir denn da unser ganzes Leben auf ein sicheres, tragfähiges Fundament stellen? Und die Suche nach dem starken Mann eben bei euch im Kopf, der uns die Bedürfnisse nach Sicherheit und Zukunft stillt, ist doch in der aktuellen Zeit im vollen Gange, oder? Aber jetzt holt euch in eurem Kopf mal die starken Männer dieser Welt zusammen. Wenn wir die alle so nebeneinander stellen, von Ost bis West, habt ihr dann den Eindruck, Es wird sicherer. Das funktioniert. Darauf können wir bauen. Interessant finde ich dann auch, dass in unserer Zeit dann die Weisheiten der Dichter und Denker, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, wir haben da eine ganze Menge von in den letzten Jahrhunderten gehabt und vielleicht auch heute noch, die großen Philosophen, ein Dalai Lama, ein Buddhismus, diese Weisheiten werden zitiert und als Statements in die Welt gesetzt. Als Beispiel ein paar Gedanken von Immanuel Kant. Das Fundament ist ein Leben in Verantwortung und Pflichtbewusstsein und Vernunft, um sich als autonomes Wesen zu perfektionieren. Also, ich möchte mich überhaupt nichts an der Stelle lustig machen. Und das, was diese Leute, wo die drüber nachgedacht haben, was sie dann auch publiziert haben, das ist immer wieder nachdenkenswert. Zu dem, was er sagt, gehört dann guter Wille. Er ist das Einzige, was ohne Einschränkung als gut betrachtet wird und bildet die Basis der moralischen Würdigkeit. Dazu gehören Autonomie und Freiheit. Der Mensch ist frei, wenn er sich nicht von Neigungen leiten lässt, sondern aus Vernunft das Gesetz seines Handelns selbst bestimmt. Es gehört dazu die Selbstgesetzgebung und ein interessantes Wort, dass das für mich nicht näher, aber beschreiben soll, ein kategorischer Imperativ. Handlungen müssen so gestaltet sein, dass sie als Maxime für alle vernünftigen Wesen taugen. Und Personen dürfen niemals nur als Mittel zum Zweck gebraucht werden, sondern stets auch als Zweck an sich selbst. Und Bildung und Charakter ist wichtig. Der Mensch muss seine Anlagen durch Erziehung und Disziplin entwickeln, um seinen Charakter zu formen und sich der Menschheit würdig zu machen. Das Fundament für ein Leben im Buddhismus bilden die vier edlen Weisheiten. Der achtfache Pfad und ethische Prinzipien wie Mitgefühl, Achtsamkeit. Und Ziel ist es, durch die Überwindung von Gier, Hass und Verblendung Leiden zu minimieren, innere Ruhe zu finden und ethisch bewusst zu leben, um dauerhaftes Glück zu finden. Das sind alles Dinge, da kann man drüber nachdenken. Aber wenn ihr dem jetzt so gefolgt seid, dann habt ihr auch festgestellt, das sind immer Aufforderungen, dass ich mich mit mir beschäftige, wie ich etwas geregelt kriege, dass ich mein Handeln selbst bestimme. Und dass ich dafür verantwortlich bin, dauerhaftes Glück zu finden. Und wenn wir weiter in unsere Welt hineinhören, dann sind die biblischen Aussagen, die allesamt viel älter sind als das, was wir gerade so gehört haben und als die klugen Ideen, die wir gehört haben, die werden nicht oder nur sehr spärlich gepostet und öffentlich gemacht. Man könnte meinen, die biblischen Aussagen in den Mund zu nehmen, wäre peinlich. Wie? Du brauchst einen Gott für dein Leben? Und ich will mal meine Antwort vorwegnehmen. Ja, brauche ich. Weil er ist der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Das lesen wir direkt im Anschluss an die Jahreslosung, Offenbarung 21, Vers 6. Der Gott ist der Schöpfer und er ist der Erhalter und der Vollender. Er ist das Fundament unseres Lebens und unseres Glaubens. Jetzt haben wir den für heute angegebenen Bibeltext. Der steht in Psalm 119, in den Versen 89 und 90. Für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand. Es steht so fest wie der Himmel. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Du hast der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie. Das ist es doch, wonach die Welt sucht. Das Wort hat für alle Ewigkeit Bestand. Darauf kann ich mich dann doch verlassen, was Bestand hat, was ewig Bestand hat. Und dann müssen wir nicht alle 5 bis 10, 15 Jahre die Karten neu mischen, in den Parteien quer durch dieses politische Spektrum werden die Grundsatzprogramme immer wieder neu entwickelt. Ich muss mich auf das anpassen, was die Gesellschaft heute will und wo sie hingeht und was von wo auch immer auf uns einströmt. Die geänderten Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden. Das Wort gibt Orientierung. Oder anders gesagt, Gottes Wort gibt den Rahmen vor. Von Generation zu Generation währt die Treue. Immer. Aber in dieser Aussage steckt doch mehr drin. Das heißt doch, der das sagt, hat sich den Menschen zugewandt. Von Generation zu Generation, von Mensch zu Mensch währt Gottes Treue. Und im Miteinander müssen wir treu sein. Und Gott sagt das auch. Ich bin zu euch treu. Er wendet sich uns fürsorglich, liebevoll zu. Es gibt ein dauerhaftes Fundament. Und mehr noch, er erhält es sogar. Eigentlich braucht man das gar nicht, wa? Ich sage, es ist dauerhaft, dann ist es dauerhaft. Und wenn ich dann noch sage, und es wird erhalten, das ist ja doppelt gemoppelt. Aber Gott macht das deutlich. Hey, bei mir ist das Fundament ein Platz von unfassbarer Sicherheit. Wieso wird das denn eigentlich so wenig in Anspruch genommen? Und wir haben uns nicht abgestimmt, Friedhelm, aber ich bin auch im ersten Buch Mose unterwegs gewesen. Im Kapitel 3 wird uns berichtet, dass es den Menschen schmackhaft gemacht wurde, zu sein wie Gott. Nee, ihr dürft alles. Wie von der Frucht sollt ihr nicht essen? Nein, das ist eine Irreführung. Glaubt dem nicht. Ihr werdet das Gute und das Böse erkennen. Ihr werdet letztendlich so sein wie Gott. Die Menschen wurden in die Irre geführt. Zu sein wie Gott. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, Gott wird damit überflüssig. Ich, der Mensch, bin es selbst, der bestimmt, und er handelt und er entscheidet. Da gibt es die brillanten Weisheiten von Kant und Buddha, aber die letztendlich immer sagen, du, Mensch, beschäftige dich mit dir und regel dein Ding selbst. Und sich einzugestehen, dass das die falscheste aller falschen Entscheidungen war, Gott wegzuschieben, das funktioniert scheinbar nicht so wirklich. Weil dann bin ich ja wieder nur im zweiten Glied. Dann hat ja wieder jemand anderes etwas zu sagen. Und in Johannes 16, im Vers 9, sagt Jesus selbst, das ist die Sünde. Nicht, dass ihr zu schnell gefahren seid, dass ihr zu viel getrunken habt, dass ihr jemandem das Geld geklaut habt. Das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das andere sind dann die Auswirkungen. Und genau so war es zu den Zeiten Noahs. Es war nur noch diese eine Familie da, die sich nach Gott orientierte. Und alle anderen machten, was sie wollten. Regelten ihr eigenes Leben, aber es ging ins Chaos. So war es zu der Zeit, als der Turm zu Babel gebaut wurde. Man wollte Gott zeigen, dich brauchen wir nicht. Und es endete im Chaos. Und so ist es immer wieder in der langen Geschichte des Volkes Israel. Gott wird auf die Seite gestellt und das Chaos kommt. Aber es ist durchgängig in der Geschichte zu sehen. Bei Persern, bei Griechen, bei Römern und egal wer die Großen und Mächtigen waren, ohne Gott funktioniert es nicht. Die Bibel zeigt durch alle Bücher und alle Geschichten, die uns aufgezeigt werden, und in jedem Kapitel das Dilemma der Menschen ohne Gott. Die Bibel zeigt aber auch, dass der lebendige Gott kein Gefallen an diesem Dilemma hat. Die Bibel zeigt, dass der lebendige Gott sich auf alle erdenklichen Weisen den Menschen zuwendet. Auch das ist so voll im Alten Testament, wie Gott immer wieder neu sagt, versucht es mal so. Ihr kriegt jetzt Richter, ihr kriegt jetzt Könige, besondere Propheten. Immer wieder greift er ein. Und zuletzt greift er ein, indem er uns seinen Sohn auf diese Welt schickt. Weihnachten. Da kommt Gott wieder zu uns. Den wir weggeschickt haben. Und da sind die Engel auf der kalten Wiese bei Bethlehem und verkünden es erst den Hirten. Ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Da wird das Fenster aufgemacht und wird gezeigt, da ist Rettung. Da wird ein Fundament gelegt für dein Leben, du kleiner Hirte, aber wir verkündigen es allem Volk. Diese Botschaft geht weiter. Und wir sehen, wie Gott liebevoll, liebend seine Hand ausstreckt, um die Menschen wieder zu sich zu holen. Ja, vielmehr noch, wie er die Arme weit aufmacht und sagt, komm! Diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist uns ja sehr vertraut. Aber es ist eben nicht nur der verlorene Sohn, sondern es ist auch der wartende Vater, der da steht. Als der Sohn festgestellt hat, ich schaff's nicht, ich habe alles Geld investiert, was ich hatte, und es hat nicht funktioniert. Der Schweinetrog ist meine Endstation. Nein, die Endstation war dann für ihn zurückzukehren. Und dann steht der Vater so. Und der stinkt wie ein Schwein, weil da kommt er ja gerade her. Und der Vater sagt ihm dann nicht, Herr Junge, habe ich dir ja gesagt, hättest mal auf mich gehört. Nein, er nimmt ihn in die Arme und sagt, Leute, gebt ihm mal was Neues zum Anziehen und er bereitet das Fest vor. So freut sich Gott, wenn wir wieder zu ihm zurückkommen. Wenn wir unser Leben auf das Fundament stellen, was er uns anbietet. Die Bibel zeigt auf, dass ein Leben im Glauben eben auch ein Leben auf einem sicheren Fundament ist. Petrus greift dieses Bild in seiner Rede vor dem Hohen Rat auf. Genau. Jesus Christus ist der Stein, den ihr Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das mit dem Eckstein, das war den Menschen damals noch deutlich mehr bewusst und bekannt als uns heute. Da ist etwas gegründet, da ist etwas fest. Herr Petrus sagt es den Hohen Rat und ihr habt ihn auf die Seite geschoben. Ihr wolltet nicht. Aber es geht nur mit ihm. Es geht nur mit Jesus Christus. Und dann muss Petrus dem Hohen Rat auch sagen, hör mal, ihr wisst das doch. Wir machen noch eins weiter. Ja, und die Pharisäer kannten es aus dem Alten Testament. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Siehe, ich liege in Zion, einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohl gegründet ist. Petrus macht es diesen Leuten schmackhaft. Schaut auf Jesus Christus. Gelingendes, sicheres Leben ist auf Jesus Christus gegründet und niemals in mir selbst. Und am Ende seiner Rede können wir dann lesen, die Gelehrten des Hohen Rates hatten nichts in der Hand, um Petrus und Johannes zu widersprechen. Sie mussten sie gehen lassen. Sie haben sie noch ein bisschen verweint und irgendwas gesagt, aber sie... Und die Menschen, die vorher die Pfingstpredigt des Petrus gehört hatten, wo er auch in ihr Leben hineingesprochen hat und hat auf Jesus Christus gezeigt, die waren bis ins Innerste bewegt. Was macht die Botschaft von Jesus Christus mit dir? Oh ja, kenne ich. Oder ich schlage mal nach in der Bibel. Die Menschen dort waren bis ins Innerste bewegt. Der Apostel Paulus schreibt es dann später an die Korinther und damit auch an alle, die diesen Brief lesen, also auch an uns, weil wir ihn auch immer wieder lesen, in 1. Korinther 3, Vers 11. Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Das Fundament ist Jesus Christus. Das, was eine Welt für das Leben sucht, heißt Jesus Christus. Ein dickes Bankkonto mag gut sein, kann eine Hilfe sein. Und dann kommt die Inflation und die Tränen fließen, weil das, was da am Bankkonto steht, ist eigentlich nichts mehr wert. Okay, um der Inflation zu entgehen, machen wir das anders. Wir investieren das vorher in Goldbarren und die legen wir in den Tresor der Bank und das Gold behält seinen Wert. Da ist so. Ja, und dann wird ein Loch gebohrt und dann wird reingegriffen. Der Goldbarren behält seinen Wert, ja, aber er ist weg. Und versichert war er auch nicht. Diese Dinge mögen Sicherheit versprechen, aber am Ende ist alles futsch und wertlos. Das, was die Welt zum Leben braucht, heißt Jesus Christus. Das ist doch ganz einfach und doch so schwer. Der Apostel Paulus formuliert es in seinem Brief, der Apostel Petrus formuliert es in seinem Brief auch ausgehend von dem Bild des Ecksteins in 1. Petrus 2. Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer mir vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Das ist immer gut, wenn auf ein Fundament hingewiesen wird. Aber Petrus weist nicht einfach nur auf ein Fundament hin. Er wendet sich an seine Leser und sagt, durch Glauben an Jesus Christus kannst du, nein, wirst du an dem Fundament teilhaben. Die Sicherheit, die dieser Grundstein bietet, gilt dir, gilt jedem, der Christus im Glauben annimmt. Merkt ihr etwas? Dieses Fundament ist anders. Es muss nicht mit großem Einsatz erarbeitet oder vielleicht sogar verdient werden. Und kaufen kann ich es mir schon gar nicht. Welchen Gegenwert wollte ich denn für das Fundament anbieten? Dieses Fundament wird mir, wird dir, wird allen Menschen angeboten und kann im Glauben ergriffen und angenommen werden. Ganz einfach.
Dem Kerkermeister in Philippi wird auf seine dringende Frage nach Rettung und Lebensfundament die folgende Antwort gegeben: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und ich möchte das ergänzen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wird dein Leben auf einem sicheren Fundament stehen. An seinen treuen Freund und Wegbegleiter Timotheus schreibt Paulus aus der Gefangenschaft, also aus einer Situation heraus, wo die Vernunft doch eigentlich sagt: Paulus, schau dich mal um. 2x2 Meter, Gitterfenster, Tür ist zu. Du hast aufs falsche Pferd gesetzt. Das kann es doch nicht sein. Hier ist doch nichts mehr zu reißen für dich. Und im Angesicht deiner Situation von Fundament und von Sicherheit zu reden, gleich geht's raus und du wirst getötet. Aber er schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 19, doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift: Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Das mit dem Fundament des Lebens, mit Sicherheit im Heute und einer Perspektive für die Zukunft, mit Hoffnung, das ist nichts Abstraktes. Das ist nicht die dicke Fundamentplatte für das Haus, damit es nicht irgendwann Schieflage gerät. Das ist auch nicht die ausreichend dimensionierte Rente fürs Alter und nachgelagert noch der gute Versicherungsschutz, wenn dann doch mal was passiert. Paulus macht deutlich, dass alles in der Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus gegründet ist. Stehst du in dieser Beziehung oder baust du noch selbst an deinem Fundament? Der dich geschaffen hat, der den Anfang gelegt hat, weiß, was du im Heute brauchst und was für dein Morgen wichtig ist. Und wenn wir dann auf uns selbst schauen, stellen wir fest, wie wir schon Schwierigkeiten haben. Ich krieg's halt nicht geregelt. Und Paulus zeigt dann wieder auf Jesus und schreibt dann etwas vorher im Vers 13: Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Was ist das für ein Fundament, was dir und mir, was uns Menschen angeboten wird? Was hindert mich eigentlich daran, mich vollständig auf dieses Fundament zu stellen? Der Liederdichter sagt es, Philipp Schwitter, ich möchte nur die Strophen kurz anreißen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Könnte ich es irgend besser haben? Wo ist solch ein Herr zu finden? Ja, Herr Jesu, bei dir bleibe ich. Und wie komme ich dahin? Wenn du da noch Fragen hast, wir sagen dann schon mal gerne, sprich jemanden an, von dem du weißt, der es weiß. Sprich doch nachher mich einfach an. Wir können zusammen den Römer 10 lesen und wir finden genau diesen Weg, der auf dieses Fundament, auf diesem Fundament endet, bei Jesus Christus. Gott geht es um Gemeinschaft mit seinen Ebenbildern, mit dir und mit mir. In dieser Gemeinschaft zu leben, dazu hat er sie von Anfang an bestimmt. Das ist kaputt gegangen. Die Wiederherstellung läuft. Die Vollendung kommt mit Jesu Wiederkommen. Und Gottes Treue bringt ans Ziel. Noch einmal Psalm 119, Für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand. Amen.